Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er hat viele Jahre im sicherheitspolitischen Maschinenraum gearbeitet. Dort, wo Entscheidungen vorbereitet werden, über die wir oft sprechen, wenn sie längst gefallen sind. Seit September 2025 ist er offiziell im Ruhestand. Doch die Frage ist, gibt es in Zeiten wie diesen überhaupt so etwas wie Ruhe oder Ruhestand? Oder verändert sich nur die Perspektive ein wenig? Wir sprechen über Verteidigung, über die NATO, über Bedrohungen und Abhängigkeiten, auch über solche, die man nicht sofort erwartet. Ein Gespräch aus dem Inneren des Systems. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Christian Badia. Herzlich willkommen, lieber Christian Badia. Vielen Dank für die Zeit.
Herr Nareike, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich aufs Gespräch.
Dann steigen wir doch gleich mal ein. Wie darf ich Sie ansprechen?
General AD oder? Nein. Das ist alles. Ich bin völlig unprätentiös in meinem ganzen Leben gewesen. Werde ich auch weiterhin so behalten. Nein, Herr Badia ist völlig ausreichend.
Wunderbar, das macht es sicherlich leichter. Und seit September 25 sind Sie im Ruhestand offiziell. Habe ich das richtig mitgeschnitten bei der Recherche oder ist das...
Ja, aber dann wüsste ich gar nicht, wo Sie das gelesen haben, denn ich vermeide das Wort Ruhestand. Ich habe auch extra bei meiner Verabschiedung durch den Verteidigungsminister darauf gedrungen, dass das ja nicht erwähnt wird, weil ich nämlich nie in den Ruhestand gehen wollte. Weil ich glaube, nach 41 Jahren hochaktivem militärischen Leben und wirklich an der Gesellschaft teilhabend und all den Themen teilhabend, da gibt es keinen Ruhestand in dem Sinne. Und genauso will ich mir auch verstehen. Ich will einfach einen Beitrag weiterhin zu dieser Diskussion liefern.
Das ist ja durchaus auch das Argument, warum wir zusammensitzen.
Genau.
Ist ein toller Gesprächspartner für mich und auch für unsere Hörer natürlich, weil es tatsächlich auch einen Themenbereich umfasst, der uns mehrere Dekaden eigentlich gar nicht so wirklich präsent gewesen ist. Und wir kommen auch im Laufe des Gesprächs mal darauf, wie wenig das präsent war und was sich geändert hat, glaube ich, brauchen wir nicht mehr ausführlich zu besprechen. Aber wie sich das dann auch auswirken kann und auswirkt, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Gibt es sowas wie eine Entschleunigung, wenn man jetzt, sagen wir mal, Sie wollen nicht im Ruhestand sich befindlich sehen, weil Sie ja natürlich noch viel mit diesem ganzen Themenbereich zu tun haben. Aber verändert sich die Perspektive ein bisschen, wenn man nicht mehr direkt im Maschinenraum ist?
Die Perspektive an sich würde ich sagen nicht. Der Abstand, der verändert sich. Was durchaus auch nochmal dahingehend hilfreich sein kann, weil man nochmal auch noch ein bisschen Zeit hat, so etwas diverser auf die Themen zu blicken, als wenn man jeden Tag ganz schnell Entscheidungen herbeiführen muss, beraten muss. Und so hat man doch nochmal über die eine oder andere Angelegenheit die Möglichkeit, nochmal darüber nachzudenken, die nochmal anders einzuordnen. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das hat sich leicht verändert. Meine Themen haben sich nicht verändert. Aber die Draufsicht auf die Themen, auch das Erklärmuster, um vielleicht auch nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, auch gar nicht mehr in diesem Sachzwang zu stehen, das nur aus einem Blickwinkel heraus oftmals sehen zu müssen, wenn es dann verkauft wird. Auf dem Weg dahin, Sie müssen immer eine 360-Grad-Betrachtung machen, aber man hat andere Freiheiten, würde ich sagen, auf die man blickt. Und was ich natürlich schon auch habe, ist das eine oder andere Thema, dass ich vorher unter Umständen als Priorität hatte, muss ich jetzt nicht unbedingt als Priorität haben. Ich kann mir das auch selber priorisieren.
Wenn Sie sagen 41 Jahre im Militärdienst, vielleicht ist es auch für unsere Zuhörer ganz interessant, sagen wir jetzt mal so die letzten 10, 15 Jahre vielleicht zu hören, was Sie da gemacht haben. Und vielleicht am besten auch in den Worten, dass das ein Nicht-Militär auch gut versteht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ist interessant, dass Sie das sagen, weil mein Leben, mein militärisches, würde ich nämlich genauso einteilen. 25 Jahre und 15 Jahre. Der eine oder andere mag das ja wissen. Ich bin ja Jagdflugzeugführer. Also ich habe die ersten 25 Jahre viel mit Fliegen verbracht, Führung verbracht, verschiedenen Einsätzen gewesen. Das ist aber eher so das taktisch-operative, also der unterste Maschinenraum, wenn man so will. Und danach, die letzten 15 Jahre, habe ich mich ganz stark mit Strategie, Konzepten, Weiterentwicklung, welche Fähigkeiten braucht man für die Zukunft, wie darf man sich das vorstellen, wenn Sie immer nur an das Hier und Jetzt denken oder sich jetzt eine Entscheidung treffen, dann ist es in der Regel so, dass Sie sich immer auf einen Konflikt oder eine Krise von gestern vorbereiten. Also ist es elementar wichtig, gerade in militärischen Strategien und im Denken, aber das ist eigentlich auch in, sagen wir so, jeder Großbetrieb muss ja auch nach vorne denken. Deswegen habe ich mich frühzeitig damit beschäftigt, so wie sieht denn die Welt in 10, in 15, in 20 Jahren aus? Und jetzt in unserem speziellen Fall, welche militärischen Fähigkeiten muss denn ein Staat, muss eine Allianz denn grundsätzlich zur Verfügung haben, um darauf reagieren zu können?
Das heißt, das fing bei der Bundeswehr an und dann wurde das aber eine größere Rolle, also eine größere Rolle in Bezug auf die Allianz.
Ja, was Sie immer sehen müssen, die Bundeswehr insgesamt, die Luftwaffe im Spezifischen, wir sind ja ganz stark in die NATO schon von jeher eingebunden, sodass es uns, wenn Sie so wollen, es ist schon in der DNA, die wir in uns tragen, dass wir multinational in Allianzen denken, schon von frühester. Selbst die erste Ausbildung, die habe ich in Amerika durchlaufen, ist schon im NATO-Rahmen passiert, wenn man so will. Also da werden wir schon sozusagen hinsozialisiert, auch im Denken dahin gebracht. Aber Sie haben völlig recht. Sie fangen eben an, Sie beginnen über die nationalen Strukturen, denken erstmal mehr im Nationalen, schauen, wie das Umfeld dazu passt. Und dann geht man eben diesen Schritt weiter. Wenn man immer weiter aufgebaut wird, dann ist es mehr im europäischen Rahmen. Ich war der Kommandeur des europäischen Lufttransportkommandos. Da haben 7 Nationen ihre Lufttransportfähigkeiten zusammengebracht. Die setzt man die ein, die sucht man die Synergien. Also das ist so ein Schritt für Schritt. Und dann eben ganz am Schluss, eine Verwendung bei der NATO und dann eben für 32 Nationen zu arbeiten, für 32 Nationen Fähigkeiten zu entwickeln, das zusammenzubringen. Und ich zeichne das auch immer gerne so, das Bild, da Sie ja immer einen einstimmigen Beschluss bei der NATO brauchen, kann man mal ganz klar sagen, ein Nein kann es gar nicht geben. Ein Nein bei der NATO ist ein alternatives Ja. Also Sie müssen immer irgendwie eine Lösung finden. Und das macht es ja hochinteressant, wie man nämlich hingeht und sagt, um alle 32 Meinungen so abzubilden, dass jeder sagen kann, ja, das ist die richtige Richtung, das gehen wir mit, diese Entscheidung tragen wir mit. Und das ist sehr, sehr spannend auf dem Weg dahin, wie man sich da entwickelt und wie man mit den Nationen da arbeitet.
Ich glaube, das ist auch deswegen sehr spannend, weil ich bin also wirklich ein kompletter Laie zu diesem Thema. Ich finde es auch deswegen spannend, weil die Außenwahrnehmung oder sagen wir die Wahrnehmung, die ich ganz persönlich auch habe, ist, es wird immer darüber gesprochen, wir brauchen eine europäische Armee, wir brauchen irgendwie einen Zusammenhalt und dann kriege ich immer mit, okay, es sind 32 Nationen und es sind auf der europäischen Ebene ein paar weniger Nationen. Man kriegt es irgendwie gar nicht so richtig zusammen hin und scheitert ja oftmals wahrscheinlich schon an technischen Dingen auch, oder? Ist es nur so eine Meinung, das ist ja in der Wirklichkeit gar nicht so.
Das technisch-operative, das ist das eine. Das ist aber, das kann man überkommen, weil man ja über Standards arbeitet. Da kann ich gleich noch was dazu sagen, wie wir das auch in der NATO, weil es eine Hauptaufgabe der NATO ist, Harmonisierung, Standardisierung, Interoperabilität sicherzustellen, also diese Standards zu beschreiben, wie komme ich da hin. Also das würde ich gar nicht so aus diesem größeren Hemmschuh sehen. Sie müssen immer einsehen, wenn ich es jetzt nur auf Europa beziehe, 27 Staaten in der EU, 25 davon haben eine Armee. Also wir haben 25 Armeen. Und jetzt muss man mal auf ein Parlament schauen. Ein gewählter Volksvertreter, der hat natürlich ein Interesse, im Rahmen der Souveränität des Landes Entscheidungen zu treffen. Also ja, man hört viel, man müsste sich hinbewegen zu einer europäischen Armee. Ja, aber man müsste dann, jetzt wenn man nur die 25 Armeen, oder nehmen Sie mal 10, dann müssen Sie ja die Souveränität in eine supranationale Organisation überverantworten. Das Parlament würde das tun. Und das ist etwas, das kann man aber auch menschlich nachvollziehen, wo jemand sagt, ich bin gewählter Volksvertreter, ich soll für mein Land, ich soll für die Bundeswehr, gerade bei der Geschichte, die wir haben, jetzt Bundesrepublik Deutschland im Besonderen, und, und. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber da brauchen wir einen wesentlich stärkeren Diskurs. Das braucht eine ganz ernsthafte Diskussion und nicht nur immer so mal so dieses Anklingen lassen, wir bräuchten eine europäische Armee, wir müssten uns dahin entwickeln. Ich sage Ihnen, ja, das wäre der richtige Weg, aber da muss man diese Diskussion auch ganz ernsthaft beginnen und muss man auch diese ganzen Hürden, die es zu überwinden gibt, die muss man alle benennen und dann muss diese Diskussion geführt werden. Das Militärische, das Zusammenarbeiten, das machen wir heute schon. Also eine Zusammenarbeit oder so eine europäische Armee nach dem Standard auszurichten, das ist relativ schnell gemacht, weil das machen wir heute in größten Teilen schon.
Da höre ich aber auch raus, dass augenscheinlich diese Voraussetzungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die auf Länderebene sozusagen vorbereitet sind auf dann diese gemeinsame Armee, da höre ich jetzt aber raus, dass das augenscheinlich noch nicht passiert. Ist das richtig, oder?
Also meine Wahrnehmung ist, also ich kann Ihnen sagen, aus all den Gremien, ich bin weder als Berater noch Sachverständiger mal irgendwo zu Rate gezogen worden, um zu sagen, wir wollen jetzt ein Gremium bilden, wir wollen das mal ernsthaft beginnen. Meine Wahrnehmung ist, es gibt lose Diskussionen, Überlegungen, es gibt Thinktanks, die darüber Papiere schreiben, das ist alles da. Aber ein ernsthaftes Bemühen, also eine Initiative, auch im Rahmen der EU nach vorne zu gehen und zu sagen, jetzt gerade was wir sehen, sicherheitspolitischen Herausforderungen, wir müssen das jetzt mit Priorität 1 angehen, nehme ich nicht wahr.
Gibt mir kein gutes Gefühl, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Naja, ich will Ihnen dann ein gutes Gefühl machen. Am Ende ist es ja so, das ist das, was wir heute ja auch haben, die Armeen arbeiten zusammen, es findet sich dann, finden sich Mehrheiten, und wenn es Probleme gibt, dann werden die auch sozusagen oder können im europäischen Rahmen gelöst werden. Ich erinnere an die EU-Verfassung, Artikel 42, Absatz 3, wenn ich es richtig weiß, gibt Ihnen ja heute schon die Möglichkeit, sozusagen im Rahmen einer Coalition of the Willing, also wo 5, 8, 10 Staaten sagen, wir wollen militärisch etwas erreichen, und das ist dadurch schon abgedeckt, und dann kann man sich so verabreden und kann das machen. Also deswegen, es heißt jetzt nicht, weil es jetzt noch nicht diese großen Bewegungen gibt und Überlegungen gibt und Initiativen gibt, um jetzt so schnell wie möglich zu einer europäischen Armee zu kommen, wobei ich auch denke, dieser Prozess würde sowieso eine längere Zeit dauern. Es gibt jetzt schon andere Mechanismen, dass Europa, wenn das so gewollt ist durch die Staaten und die Staatenlenker, sich da schon entsprechend aufstellen kann.
Okay, das gibt einem schon auch ein ganz gutes Gefühl, weil man sagt, okay, pragmatisch wird miteinander gearbeitet, das wird sehr, sehr intensiv auch getan, Beweise liegen auf dem Tisch. Sie sagen, in Ihrer Karriere, vor allen Dingen in der NATO, wurde extrem eng zusammengearbeitet, und das ist ja dann schon auch etwas, was auch ungemein wichtig ist, um eben diese Kraft auch zu demonstrieren.
Weil Sie das gerade sagen, dass da ja kein Missverständnis aufkommt. EU und NATO arbeiten eng zusammen, aber EU und NATO arbeiten nicht so eng zusammen, dass NATO, das militärische, NATO hat ein Instrument, das ist Instrument of Power, Militär. Die EU hat ja viele andere Instrumente, vom finanziellen über das diplomatische, Entwicklungshilfe, die können ja ganz anders agieren. Die EU hat auch sozusagen einen militärischen Arm, der aber eher in dem Bereich Krisenreaktion, Befriedung, all diese Dinge abdeckt. Aber Kampfhandlungen selbst in der Regel nicht durch die EU, sondern wenn, dann im NATO-Rahmen und durch die NATO beschlossen werden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn wir auf Europa schauen. Das ist etwas, was ich auch jedem dringendst empfehle, ist, dass es dort eine Weiterentwicklung gibt, dass man noch näher zwischen NATO und EU zueinander kommt und die Möglichkeiten nutzt, um nicht wieder extra Strukturen aufbauen zu müssen oder zu duplizieren, weil das kostet alles Geld und Ressourcen, die wir in weiten Teilen so auch gar nicht haben. Und da es ja schon da ist, kann man ja nur die Empfehlung, also es ist, glaube ich, auch sehr logisch und nachvollziehbar, dass dort ein engerer Zusammenarbeit vereinbart werden muss, was im Übrigen gerade, wenn Sie schauen, der Generalsekretär der NATO, Rutte, und Frau von der Leyen, da ist ja schon ganz ein anderes Verhältnis als früher. Man ist da, hat da schon das ganz starke Bestreben, enger zusammenzuarbeiten. Muss aber noch besser werden.
Weil Sie gerade NATO-Generalsekretär sagen, ich habe ein Zitat gefunden von dem ersten NATO-Generalsekretär, der gesagt hat, der Zweck der NATO sei, keep the Americans in, keep the Russians out and keep the Germans down. Gut, das war Anfang der 50er Jahre, aber hat schon auch eine gewisse Bedeutung für die Jetztzeit, oder?
Ja, aber damals, also wenn man das in den Kontext stellt, als es damals gesagt wurde, muss man das ja mal ganz klar sehen. Ende Zweiter Weltkrieg, auch von der Geschichte her, wie Deutschland damals eben auch aufgetreten ist, da kann man das schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Denn am Ende ist es ja so, Amerikaner waren damals schon eine beherrschende Weltmacht, die letztendlich dann auch sozusagen für eine Struktur und eine Sicherheit gesorgt haben. Deswegen dieses Keep it in, absolut nachvollziehbar. Dann ist es ja vom damaligen Gesichtspunkt, also wenn Sie draufschauen, Russland ein ganz anderes System. Also man möchte ja schon einen gewissen Abstand dazu haben. Und wie gesagt, aus der Geschichte heraus ist es damals schon sehr verständlich gewesen, was man über Deutschland gedacht hat. Jetzt kommt das große Aber. Und deswegen rate ich auch immer dazu. Wir müssen mal die neuere Geschichte anschauen. Wie sich Deutschland engagiert hat, wie sich Deutschland entwickelt hat, wo Deutschland überall mit in den Einsätzen war. Und ich muss da nochmal ganz klar sagen, ich kann nicht erkennen, bei allen Zwischenfällen und allem, was da immer auch durchaus natürlich kritisch betrachtet werden muss, diese Bundeswehr, das ist eine demokratische Armee, die ist demokratisch legitimiert und die dient diesem Staat und diesem Volk. Und das ist nach 41 Jahren, bin ich in tiefster Überzeugung, das leben die Soldatinnen und Soldaten auch so. Und auch wenn es oftmals so geschürt wird, wo würde man stehen oder ist das zu weit rechts, das kann ich alles so nicht bestätigen, sondern diese Armee, die steht für den Staat.
Nach der Abschaffung der Wehrpflicht hat sich im Grunde tatsächlich ernsthaft niemand mehr von den jungen Leuten damit beschäftigt. Ich kenne die Diskussionen aus meiner Schulzeit. Ich hatte sogar einen Kandidaten bei mir in der Klasse, der hat sich extra in Berlin einen Wohnsitz zugelegt, damit er nicht in die Bundeswehr musste. Sehr, sehr viele haben tatsächlich den Ersatzdienst geleistet. Das heißt, es war eine ganze Zeit lang wirklich einfach nicht auf dem Schirm. Ich persönlich muss Ihnen sagen, ich finde das aus mehreren Aspekten heraus schon ganz wichtig, dass es wieder auf den Schirm kommt. Werde aber auch oft als alter weiser Mann wahrgenommen, der natürlich über Probleme schwadroniert, die ich einfach nicht mehr habe. Und insofern ist es schon auch eine komplizierte Diskussion, finde ich.
Die ist kompliziert und deswegen muss sie auch, sagen wir so, sie muss sehr breit diskutiert werden. Das ist kein Schwarz-Weiß-Ding. Denn was Sie heute sehen, haben wir früher immer diese starke Trennung strikt außen, innen, also Sicherheit im Äußeren, Sicherheit im Inneren. Das eine ist eine Bundeswehr da, das andere sind die Polizeikräfte und alles, was halt an Organisationen für eine Sicherheit im Inneren zur Verfügung steht. Das kann man ja heute so gar nicht mehr denken. Und ich glaube, das muss man auch auf eine wesentlich breitere Basis stellen in der Diskussion. Worauf will ich hinaus? Sie können heute weder Sicherheit noch regional denken, sie müssen sie global denken, sie müssen äußere und innere Sicherheit damit verbinden und das führt dazu, dass sie heute über eine gesamtstaatliche Resilienz sprechen müssen. Also eine Resilienz, wie wir es im Englischen ja sagen, whole of state, whole of government, und das bezieht alle ein. Und deswegen, ich bin kein Befürworter der Wehrpflicht, ich bin Befürworter der Dienstpflicht. Für mich geht es nämlich noch einen wesentlichen Schritt weiter, nämlich dieser Dienst am Staat. Jeder muss sozusagen im Allgemeinwohl dann auch mal seine Leistung erbringen. Warum sage ich das? Weil nur dann der Staat auch abwehrfähig ist insgesamt. Gute Beispiele Finnland und Schweden, wo man diese Gesellschaftsmodelle ja schon seit Jahren genauso praktiziert. Denn, und das ist auch eine Diskussion, das ist weit entrückt, aber das kommt eben wieder, der Staat muss in sich gefestigt und abschreckungsfähig sein. Und Abschreckungsfähigkeit heißt eben nicht, nur militärisch gut aufgestellt zu sein oder Polizeikräfte gut aufgestellt zu sein. Sie brauchen genauso ein gutes Krankenhauswesen. Sie müssen die richtige Infrastruktur haben. Sie müssen also resilient in allen gesellschaftlichen Aspekten sein, weil dann... Sie werden natürlich von anderen sehr, die ihnen nicht so wohlgesonnen sind, werden schon sehr eng beäugt, wie denn der Staat aufgestellt ist. Und wenn der Staat insgesamt in all den Bereichen abwehrfähig ist, dann überlegt man sich schon mal im Grundsatz, ist es dort sozusagen, habe ich eine Chance, wenn das so im Kalkül ist, dort anzugreifen, Einflussnahme auszuüben und. Gucken Sie sich heute die hybriden Bedrohungen an. Ja, es geht ja heute gar nicht mehr darum, dass ich unbedingt Staatsgebiet übernehme. Es geht darum, dass ich die Einflusssphäre erweitere, sodass ich die Meinung in einem Staat beeinflusse, dass ich die Gesellschaft verunsichere. All das sind Dinge, das geht alles zurück zur gesellschaftlichen Resilienz. Und da komme ich zurück, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der muss sich jeder stellen.
Das finde ich aber einen sehr, sehr spannenden Punkt, Herr Badia, weil Sie sagen ja, ich gebe das immer mit meinen eigenen Worten wieder, als Militär, der seine gesamte berufliche Karriere im Militär verbracht hat, sagen, ich bin nicht für eine Wehrpflicht, aber ich bin sehr wohl dafür, dass die Gesamtgesellschaft gesehen wird. Und ich mache es jetzt mal ganz konkret, das THW, keine Ahnung, DLRG, wer alles da eine Rolle spielt, um diese gesellschaftliche Resilienz, Widerstandsfähigkeit auch zu repräsentieren, ist wichtig für die Verteidigungsfähigkeit.
Ja. Und die Abschreckung, also Sie müssen immer so sehen, der Hauptauftrag NATO ist Abschreckung. Das vergessen immer ganz viele. Aus dem Gipfel in Madrid 2022 ist ja damals beschlossen worden, wir nehmen einen neuen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt, und ich sage es jetzt im Englischen mal, heißt Deterrence and Defense. Also Abschreckung und Verteidigung. Und Abschreckung steht ganz vorne. Das Vergessen in dieser Diskussion, auch in unserer gesamtstaatlichen Diskussion, wird das ganz oft vergessen. Es reicht nicht, dass ich erst was hochrüste oder mich irgendwo hinstelle, wenn es kurz vor knapp ist. Ich muss jeden Tag diese gesamtstaatliche Stärke, und es ist nicht nur das Militär, wir haben da diesen anderen Ausdruck, Blaulichtorganisationen, also alles, was man sich so vorstellen kann, wo ein Blaulicht auf dem Dach hat, das alles, das muss alles gestärkt werden, das muss ineinander verzahnt sein, das muss miteinander wirken und die allen Organisationen, die drumherum sind, das ist es, da muss dieser Staat hinkommen.
Ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist, weil ich, nochmal, es kann sein, dass ich es in der öffentlichen Diskussion so nicht wahrnehme, aber ich höre das quasi zum allerersten Mal, dass man sagt, passt auf, es geht nicht nur um die Leute, die eine Uniform tragen, also eine militärische Uniform, sondern es geht um das Gesamte, dass wir jemandem zeigen, hey, es kann eigentlich hier, wir sind resilient, wir sind widerstandsfähig.
Wir sind ein gefestigter Staat.
Ja. Und abgeschreckt, rein militärische Abschreckung findet, glaube ich, ja auch in der Diskussion sehr häufig statt mit dem unter dem atomaren Schutzschirm. Das höre ich sehr, sehr häufig, diesen Ausdruck. Da müssen Sie mir mal erklären. Ich habe neulich eine Aufstellung gesehen, wie viele Atomwaffen, ich kürze es ab, Atomwaffen nenne ich es, wahrscheinlich ist es wird's anders bezeichnet, Russland besitzt, Amerika besitzt, UK, also Großbritannien besitzt und Frankreich besitzt. Ich bin furchtbar naiv und denke, eine würde doch schon ausreichen. Da wurde so ein Bieterwettbewerb da draus, die haben 10-mal mehr davon. Hätte das überhaupt Relevanz, ob ich 10-mal mehr von etwas habe, was sowieso bei einem Mal schon tödlich ist?
Ja. Ich komme sofort auf die, sofort beantworte ich die Frage. Ich will nur noch mal einen Punkt zu dieser gesamtstaatlichen Resilienz. Wenn Sie in der Ukraine, können Sie ganz viele Dinge lernen, wenn Sie sich den Konflikt anschauen. Aber gesamtstaatliche Resilienz ist eins. Denn die Ukraine, so leidgeprüft die Ukraine ist, aber die haben genau auch deshalb so lange überlebt. Und ich hoffe, dass sie nicht nur überleben, sondern dass sie auch, dass sie zu einem Zustand kommen, den das ukrainische Volk mit ihrem ukrainischen Präsident erreichen will. Und sonst müssen sie alle erstmal zurückhalten, denn das ist ein souveräner Staat mit einem souveränen Volk und die entscheiden, was sie machen wollen. Aber dieses souveräne Volk, können Sie sehen, was Resilienz bringt, wie die diese Überlebensfähigkeit sicherstellen. Das ist nur nochmal als Hinweis, wenn man Richtung Ukraine guckt, was man daraus lernen kann. Gute Frage, die Sie gerade stellen. NATO ist ja auch ein atomares Bündnis. Haben Sie völlig recht. Komme ich wieder dahin von der ganzen Strategie, da wollen wir gar nicht hin. Also was tun wir? Auch das ist etwas, wo Sie müssen im konventionellen Bereich derart stark aufgestellt werden, dass Sie, wenn Sie in eine Konfliktsituation geraten, dass Sie immer unterhalb der Schwelle des Nuklearen bleiben. Also Sie müssen, was will ich damit sagen, wenn Sie nur Nuklearkräfte hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie konventionell angegriffen werden, hoch, weil nämlich genau dann die Frage entsteht, nutzen die ihre Atomwaffen oder nutzen sie nicht? Vor allem, was haben sie denn für welche? Das muss man schon mal sehen. Also muss es schon mal konventionell stark sein. Ich gebe Ihnen auch recht, früher in der Diskussion war es eher so gewesen, wenn wir über Abschreckung gesprochen haben, haben wir sofort nuklear gedacht. Wir haben auch diese Planspiele immer so gemacht. Das hat sich diametral verändert. Ich nutze das immer gerne so im Vergleich und sage, wenn wir heute auf die NATO gucken, gut 70% von dem, was die NATO macht, ist konventionell. Aus gutem Grund. Nämlich auch für den Schutz Europas, für den Schutz der Welt zu sagen, wir müssen aufgestellt sein, wir müssen verteidigungsfähig sein, aber wir wollen es unter dieser Schwelle halten, dass es ja nicht zu einem atomaren Konflikt kommt oder dann eben, wir wissen alle, was da hinten dran hängt. Selbst wenn man sagt, wir würden Nuklearwaffen taktisch einsetzen, es ist immer desaströs und katastrophal, was da passiert. Das gilt es zu verhindern. Dieser Faktor, der da oft gerechnet wird, das hat schon aber was, wie sagen wir so, mit der Abschreckung und Überlebensfähigkeit zu tun, weil sie müssen ihrem Gegner dann schon auch immer bedeuten, da geht es um diese sogenannte Zweitschlagsfähigkeit. Also selbst wenn sie in dem Fall, das was wir nie hoffen wollen, dass es einen atomaren Angriff gibt, hat in der Regel die USA, aber auch andere Nationen diese Zweitschlagfähigkeit, um den Gegner zu bedeuten, solltest du jemals auf diese dumme Idee kommen, Nuklearwaffen einzusetzen. Wir sind so aufgestellt im Zweitschlag und wir sind so gut aufgestellt, wirst auch du vernichtet. Aber man muss das mal durchdenken. Was sagen wir? Das ist die Vernichtung der Menschheit. Das kann doch niemand wollen.
Ja, ich glaube, darüber gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Das ist ja insgesamt ein Wahnsinn, genau. Wenn man sich über solche Dinge Gedanken macht. Sie haben gerade das Stichwort USA genannt. Ich glaube, es ist ja seit Jahrzehnten bekannt, dass die USA nicht ganz so zufrieden damit gewesen sind, was andere NATO-Staaten. Es wird dann immer in Bezug aufs BIP genannt, wie viel da investiert wurde. Auch hier meine Einschätzung oder Wahrnehmung war, Friedensdividende, läuft ja alles, brauchen wir nicht. Und damit haben wir natürlich schon auch Barack Obama hat das immer wieder genannt. Ja. Übrigens, Barack Obama ist zweifelsohne der außerhalb der USA beliebteste Präsident, den es wahrscheinlich je gegeben hat. Wir alle schwärmen immer noch davon, wie cool alles gewesen ist, als Barack Obama US-Präsident war. Aber der hat auch schon relativ deutlich zu diesen Themen gesagt, passt auf. Und auch übrigens dann aus nationaler Sicht durchaus nachvollziehbar.
Ja, natürlich.
Und warum haben wir darauf nie reagiert?
Es sind ja am Ende sind alles Menschen, sind alles handelnde Personen. Und ich will da, wissen Sie, im Nachhinein wissen wir es ja immer alle besser. Aber da spielen vielfältigste Strömungen eine Rolle. Und Sie haben völlig recht. Wenn Sie zurückschauen, Obama war der erste amerikanische Präsident, der in wohlgesetzten diplomatischen Worten den Alliierten in Europa schon ganz klar zu verstehen gegeben hat, ihr müsst mehr für eure eigene Sicherheit tun, ihr müsst mehr hochrüsten, ihr müsst mehr investieren, wir können das so nicht mehr durchhalten. Nun ist es ja immer, vergleicht es einmal so ein bisschen wie zu Hause, wenn die Eltern das in wohlgesetzten Worten sagen, dann funktioniert das ja oftmals auch nicht so. Und deswegen sage ich, es sind ja alles nur Menschen da draußen. Also ich kann es ja aus meiner Erfahrung sagen, wenn wir als Militärs dann nach vorne getreten sind und gesagt haben, wir müssen Verteidigungsetat erhöhen, wir müssen mehr für die Verteidigung tun, ja, dann war das immer so, ja, ihr müsst es ja sagen. Also man wollte das so nicht, man hatte eben auch andere Prioritäten, aber aber auch aus heutiger Sicht die falschen, also nicht die falschen Brille, aber doch falsch gesetzt irgendwo und hat Verteidigung nicht so mitgedacht, wie man es hätte mitdenken müssen. So. Und jetzt kommen wir über den Präsident Trump. Ja, da hat jeder seine Meinung zu. Das ist völlig klar. Aber der Präsident Trump, der hat das dann unter Trump 1 ja dann schon nur in ganz anderen Worten gesagt und hat sozusagen ganz einen anderen Druck ausgeübt. Und plötzlich ist Europa insgesamt ja wach geworden und sagt, oh, die meint es ja ernst. Jetzt gibt es da aber auch wieder nochmal zwei Lesarten dazu, auch aus der Erfahrung heraus. Die USA, in dem Verständnis, das ich habe für die USA, und ich will Ihnen sagen auch warum. Warum macht das die USA rein militärpolitisch gesehen? In der Vergangenheit war es so gewesen, dass die amerikanischen Streitkräfte so ausgerüstet und aufgestellt waren, vor allem auch auf den möglichen Gegner, den man weltweit gesehen hat, war Amerika in der Lage, zwei Krisenheere gleichzeitig sozusagen zu bedienen, will ich jetzt mal in ganz einfachen Worten sagen, mit der klaren Absicht und Aussicht auch dann zu gewinnen. Weil das ist das Militärische. Wenn sich Militär engagiert, dann steht da immer auch sozusagen Siegen dahinter. So. Nun ist aber die Welt hat sich ja weiterentwickelt, wenn Sie zum Beispiel noch mal nach China schauen. Sodass man dann, die militärische Doktrin hat sich verändert und ist dann hingegangen und hat gesagt, es war noch so vor 10, 15 Jahren, wahrscheinlich können wir ein Krisengebiet bedienen und gewinnen und eins können wir nur noch sozusagen ins Status quo halten. Und heute sehen wir da, dass das amerikanische Militär, also wenn es um so eine große Krise geht, eigentlich sagt, wir können das nur noch in einem Gebiet machen. Das ist mit der Hauptgrund auch gewesen, warum Obama schon angefangen hat und gesagt, wir sehen den Indo-Pazifik. Er hat ja damals schon von diesem Pivot to the Indo-Pacific gesprochen. Und genau das ist ja der Grund, warum man gesagt hat, Europäer, hört zu. Ihr seid bevölkerungsstark als Europa, ihr seid wirtschaftsstark, ihr könnt das alles, ihr müsst einfach mehr tun, damit wir sozusagen auf Augenhöhe in einer Allianz das umsetzen können. Das war ja der Gedanke. Und dann kam Trump und allem, was wir jetzt sehen, nochmal, da kann man jetzt vielfältigster Meinung sein, aber in diesem Aspekt, aus amerikanischer Sicht, da geht es mir gar nicht um irgendeinen Präsidenten, aus amerikanischer Sicht ist das absolut nachvollziehbar. Dazu kommt, dass sich der amerikanische Verteidigungsmarkt darauf ausgerichtet hat, der europäische Verteidigungsmarkt ist heute noch sehr diversifiziert. Deswegen, es gibt eben, 12 verschiedene Kampfpanzertypen und 10 verschiedene Fregattentypen und das kann man ja alles nachlesen. Das ist aber nicht sinnhaft, wenn Sie über Synergien reden. Was noch dazu kommt ist, dass, und das wird oft gerne auch unterschlagen, Amerika hat ja natürlich schon ein Interesse, die Hochwertfähigkeiten zur Verfügung zu stellen, weil dann übt man immer diese Kontrolle aus. Also wenn sie über den Weltraum, wenn sie ganze Informationen zur Verfügung stellen, wenn sie die ganzen Aufklärungsergebnisse, wenn sie all das haben, sodass Amerika da auch ein Stück weit schon noch ein Interesse hatte und auch immer suggeriert hat, gewisse Teile, da sind wir schon noch für euch da. Wie? Inklusive am Nuklearschirm. So, und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo ganz große Unsicherheit da ist und wo auch ich Europa nur zuraten kann, wir müssen so schnell wie möglich so viel Eigenständigkeit, wie es nur irgendwie geht, erreichen. Beim Nuklearen, das hat man schon mal gerade darüber gesprochen, wenn wir eigentlich, unser Bestreben ja sein sollte, Abrüstung und sozusagen das Nuklearpotenzial der Welt, gerade was an Waffen geht, nach unten zu bringen, da muss man natürlich dann schon eine sehr differenzierte Diskussion darüber führen, ob jetzt Europa zum Beispiel auch nochmal als eine europäische Nuklearmacht, natürlich geführt von Frankreich und von Großbritannien, wo das hinführt. Ich sag's mal so, mit Blick auf unsere Nachfahren und einer Welt, die ja eigentlich im Frieden leben soll, muss man da schon ernsthaft drüber nachdenken, wie man das gestalten will.
Wäre natürlich auch der ganz klassische Paradigmenwechsel dann. Und ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob uns das gut tun wird. Aber da soll sich zum Glück andere Leute tun.
Ja, ich habe da schon viele Überlegungen dazu. Aber ich bin da wirklich, also man könnte immer meinen, so ein Militär, der ist ja sozusagen stramm militärisch orientiert und fordert das Maximum. Wenn Sie diese Büchse der Pandora aufmachen, dann müssen Sie sich gut überlegen, ob Sie die beherrschen.
Ich habe noch eine ganz praktische Frage. Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs, aber eine Sache treibt mich wirklich schon, seitdem ich denken kann und ich mir den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland anschaue.
Ja.
Da war, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer die Ausgaben für Bundeswehr und Militär an drittgrößter Position, vielleicht auch sogar mal an zweitgrößter Position, weiß es jetzt nicht. Also immer mehrfache 30, 40, 50 Milliarden Beträge, die jedes Jahr dort allokiert waren.
Genau.
Das heißt, selbst in Friedenszeiten und in den tiefsten Friedenszeiten, die wir zum Glück erlebt haben, war das immer ein sehr, sehr großer Posten im Haushalt. Ganz ehrliche Frage. Wie viel Prozent dieses Geldes wurde Ihrer Meinung nach falsch allokiert?
Sie müssen immer sehen, ist es falsch allokiert oder ist es in der Prioritätensetzung verrutscht? Also ich würde nicht von falsch sprechen. Denn das, was ja, manchmal habe ich den Eindruck, das ist wie, wissen Sie, wie 70.000 im Fußballstadion, da sind auch 70.000 Trainer. Und alle wissen Sie, wie sie die Mannschaft aufgestellt hatten und warum sie verloren haben oder sonst was. Bei dieser Diskussion, die ich mir immer wieder über die Bundeswehr anschaue, habe ich auch manchmal den Eindruck, jeder ist ein Verteidigungsexperte. Ist aber nicht so, kann ich Ihnen sagen. Sondern Sie müssen erstmal schauen, Sie brauchen eine Grundbefähigung haben. Und Sie haben ein Heer, eine Luftwaffe und Marine. So. Und darüber hinaus haben Sie Cyberkräfte, dann haben Sie Weltraumkräfte, weil Sie das alles brauchen, wie moderne Kriegsführung funktioniert. Und Sie müssen erstmal den Grundbetrieb sicherstellen. Und Streitkräfte funktionieren ja nicht wie eine Airline, dass ich 98% Auslastung und 80% Gewinnmaximierung und habe, sondern Streitkräfte funktionieren so, dass sie in einem guten Trainingszustand gehalten werden, dass das Material zum gewissen Prozentsatz, das wird jetzt aber zu weit gehen, aber glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, zwischen 60% und 70%, wenn Sie das halten können, weil der Rest ist in Kreislaufreserven, Reparaturen und allem und Upgrade Maßnahmen, alles, was da drinnen ist. Wenn Sie diese Grundauslastung hinbringen, um dann diese Fähigkeit zu haben, wenn Sie gefordert werden, innerhalb kürzester Zeit das hochzufahren, dann haben Sie ein Militär, das im Grundsatz funktioniert. Und über lange Jahre hinweg, auch heute, das Gros des Militärs funktioniert so. Das wird nur immer alles schlecht geredet von Leuten, die gar keine Ahnung haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein U-Boot kann man auch mal nicht schwimmen, weil der Koch krank ist und dann kann das U-Boot nicht auslaufen. Aber dann gibt es gleich immer diese ganz großen Schlagzeilen, U-Boote schwimmen nicht oder sonst was. Man muss also schon wirklich dahinter schauen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Deswegen würde ich nie davon reden, dass das Geld falsch ausgegeben wurde. Was wir aber immer gemacht haben, wir haben vielleicht zu wenig, wir haben schon nach vorne gedacht, aber wir haben zu wenig in den Konflikt von morgen investiert. Und was Sie heute sehen, wir hätten besser daran getan, ich gebe Ihnen ein Beispiel, mehr in den Weltraum, mehr Satelliten, mehr Überwachung, mehr Aufklärung, mehr Hochwertfähigkeiten, weil die Bundesrepublik Deutschland in Europa als die Mittelmacht, ja, das sind die, die ja sozusagen auch in großen Teilen auch jemand sind, die ein Federführer sind, die sagen, da sollte es hingehen. Das muss ich aber mit Fähigkeiten unterlegen. Haben wir das gemacht? Nein, in diese Fähigkeiten haben wir so nicht investiert, sondern wir haben wesentlich stärker in die klassischen Land-Luft-See-Streitkräfte. Und was ich immer sage, more of the same, also mehr vom selben, das kann es heute gar nicht sein. Also es reicht mir heute nicht, mehr LKWs, mehr Panzer oder noch ein paar Flugzeuge zu kaufen. Ich muss in neue Technologien, gerade was im Weltraum betrifft, was hypersonisch betrifft, was künstliche Intelligenz betrifft, wie sie mit diesen Datenmassen umgehen, Robotik, ja, all das sind Themen, da müssen sie investieren. Und da glaube ich, da haben wir schon, das weiß ich, da haben wir einen Fehler gemacht, dass wir nicht so innovativ nach vorne gegangen sind, wie wir es hätten sein können. Dann würde diese Armee heute noch ganz anders dastehen, als sie da steht.
Okay, verstehe ich. Das bedeutet, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Und komme auch noch auf den Punkt, optimistisch zu sein. Ich stelle Ihnen gleich noch die Frage, was Sie besonders optimistisch stimmt. Mhm. Vielleicht auch in Bezug auf Ihr Fachgebiet. Mhm. Aber ich habe gelernt, die NATO ist schon fähig, auch Dinge zu tun, die...
Die erfolgreichste Allianz in der neuen Geschichte.
Die erfolgreichste Allianz der Geschichte, auch in der Jetztzeit handlungsfähig. Ja. Die Bundeswehr ist deutlich besser als ihr Ruf. Wir haben extrem viele qualifizierte, hochqualifizierte Leute in der Bundeswehr, absolut, die extrem viel für ihr Land tun können.
Genauso.
Und last but not least, wir müssen an der gesamtgesellschaftlichen Resilienz arbeiten. Und ich nehme den Begriff jetzt mal mit Blaulichtkräfte, genau, mitdenken bei unserer Verteidigungsfähigkeit.
Richtig, also gesamtstaatlich. Das hat nichts, ja, mit Bundeswehr zu tun. Das ist ja das Bundeskanzleramt, Innenministerium, all die müssen sich darum kümmern.
Finde ich aber eine wichtige Erkenntnis. Genau. Jetzt die Frage, was stimmt Sie wirklich optimistisch auch in die, weil Sie sind jetzt nicht mehr im richtig aktiven Dienst. Man könnte ja sagen, okay, ausgerechnet jetzt wird Deutschland Fußball-Weltmeister und ich spiele aber gar nicht mehr mit. Also die Frage ist, gibt es was Sie wirklich optimistisch stimmt, wo Sie sagen, hey, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht wie unser Ruf und wir sind ganz gut unterwegs an der einen oder anderen Stelle?
Was mich in vielfältigster Hinsicht stimmt es mich optimistisch. Aber lassen Sie mir mal vorweg, weil ich es ganz oft sage, wir sind gut, aber wir könnten noch viel besser sein. Und das stimmt mich schon mal grundoptimistisch, weil es ganz viele Dinge gibt, ob es unsere Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist, ob es unsere Hochschullandschaft ist, ob es die Gesellschaft ist. Wissen Sie, da wird ja immer gesagt, ja, die Jugend von heute oder so. Ich habe so viel mit jungen Leuten zu tun. Ich habe so viele junge Leute bei der Bundeswehr gesehen. Das sind alles Top-Leute, hochmotiviert, ja, die für ihr Land einstehen. Also solche Dinge, die stimmen mich unendlich optimistisch, weil am Ende stehen die alle zu ihrer Sache. Also Wirtschaft, auch in Teilen, wie politisch europäisch gehandelt wird. Ja, das ist alles etwas träge, aber die haben jetzt das schon alle verstanden. Ich komme aber zurück auf die Aussage, die ich getätigt habe. Das muss auch sozusagen die politische Führung, alle müssen das nochmal verstehen und sagen, wir sind gut, aber wir könnten noch viel besser sein und müssen jetzt diesen Willen und diese Gemeinsamkeit, den gemeinsamen Willen nach vorne gehen. Und ich glaube, das sieht man ganz viel, wie das, dass es da ist. Das muss aber sozusagen, das Potenzial muss noch stärker gehoben werden. Und das stimmt mich unendlich optimistisch. Und lassen Sie mich das auch sagen, was wir alle uns immer vor Augen führen wollen, ich nenne es immer den Pearl Harbor-Effekt. Alle haben es kommen sehen und dann sind alle überrascht, dass es passiert ist. Das sollte uns nicht passieren, sondern wir müssen es jetzt mal angehen.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Jetzt nicht der Pearl Harbor-Effekt, aber den Optimismus, den Sie verbreiten, den ich übrigens an der einen oder anderen Stelle auch durchaus spüre. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt ein bisschen näher ranzubringen an ein Thema, was uns eigentlich ganz, ganz fremd erscheint. Das hat wirklich extrem geholfen. Ich habe viel gelernt und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ganz herzlichen Dank.
Eine Produktion von Faux Professionnel.